Guten Abend, Erstfeld und Umgebung. Wie ist von der Lautstärke? Geht es so? Perfekt. Wer ist jetzt das erste Mal hier hergekommen? Herzlich willkommen, den neuen Personen. Ihr habt richtig viel verpasst. Aber ihr werdet schnell den Anschluss finden. Versprochen. Damit ihr auch seht, was ihr verpasst habt. Und für uns alle anderen, die hier waren, fange ich gerne mit einem kurzen Rückblick an. Das letzte Mal sind wir eigentlich eingestiegen und haben so ein bisschen versucht, das Geschenk der Eucharistie von verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Wir haben gesehen, dass eigentlich hinter dieser Feier, wie wir sie jeden Sonntag feiern, unglaublich viel dahinter steckt. Wir haben vor allem einmal gesehen, dass Eucharistie Danksagung heisst. Und wenn wir uns mit der Eucharistie beschäftigen, dann geht es im Letzten eigentlich darum, dass wir uns ins Danken einüben. In einen Lebensstil von der Dankbarkeit. Und darum haben wir das letzte Mal dürfen so Dankeskörner, Weizenkörner mit heimnehmen. Und ihr könnt auch heute eure Vorräte wieder füllen, falls sie schon leer sind. Und die neuen Personen dürfen sich auch gerne bedienen mit einem Säckchen. Und für jeden Dank, den ihr Gott aussprechen wollt, jeweils so ein Weizenkorn in eine Schale legen, wo wir am Schluss werden ein Dankesbrot daraus backen. Wenn wir sich ins Danken einüben, ist letztlich eine Einübung, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Auch meinen Alltag mit neuen Augen zu sehen. Weil in meinem Alltag gibt es auch vieles Schwieriges, Zeug, wo mich vielleicht manchmal verzweifeln lässt. Und in all dem Schwierigen können Gottes Spuren zu entdecken. Das heisst eigentlich einüben in die Dankbarkeit. Auch für kleine Sachen dankbar zu sein. Für eine Begegnung, für ein Wort von jemandem, ein Gespräch, für einen Abend, wo ich endlich wieder mal in einem Buch lesen kann, für ein Kinderschrei und so weiter, für die kleinen Sachen, dafür lernen unsere Augen schulen für das und das als Dank Gott zurückzubringen. Wenn wir also Eucharistie feiern, dann steigen wir ein in das grosse Dankgebet. Wir sagen Gott danken für all das Gute, was er uns tut. Wir haben uns auch, es ist ziemlich tierisch zu und her gegangen letztes Mal, wir haben uns mit das Lamm verschiedene Aspekte von diesem Lamm kennengelernt. Wir haben gesehen, dass die Eucharistiefeier eigentlich auf ein Pessachfeier zurückgeht. Die Feier, die das Volk Israel begangen hat, wo sie aus dem Sklavenhaus in Ägypten in die Freiheit ausgezogen ist. Gott hat den Auftrag gegeben, ein einjähriges, fehlerloses Lamm zu schlachten und mit dem Blut die Türpfosten zu bestreichen. Und das Blut hat vor dem Tod gerettet. Also ein Schutzzeichen war das. Die Rettung vor dem Bösen, der schon angetönt hat, der Auszug, der Übergang, Pascha heisst Übergang, in ein besseres Leben. Jesus hat sich dann beim letzten Abendmahl und bei seiner Kreuzigung selber als das Lamm hingegeben. Jesus wird zum Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. In seiner Lebenshingabe, in seinem Blut, in seinem Leben, haben wir eine Rettung vor dem Bösen und ist uns ein Übergang in die Freiheit, in ein Leben in Fülle verheißen. Und wir haben gesehen, dass das geopferte Lamm auch im letzten Buch der Bibel, Buch der Offenbarung, in Szene tritt, im Himmel, wo das geopferte, verherrlichte Lamm angebeten wird. Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit, haben die Engel und die Heiligen gesungen und haben ihn angebeten. Wo Jesus die Eucharistie eingesetzt hat, beim letzten Abendmahl, hat er gesagt, tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und wir haben gesehen, dass Gedächtnis nicht einfach meint, macht einfach alle Jahre ein Feier, so wie man irgendwie eine Geburtstagsparty macht und an eine Geburt denkt, sondern dass die Feier von dem Abendmahl, von der Eucharistie, eine Vergegenwärtigung von dem ist, wo Jesus damals eingesetzt hat. Es ist wie wenn das Heilsereignis, der Moment, wo Jesus sein Leben in dem Brot hingibt, wo er sein Leben schenkt, dass das Heilsereignis gegenwärtig und neu wirksam wird, wenn wir zusammen Eucharistie feiern. So wie es in der Pascha-Liturgie heisst, ein jedermann aus jedem Geschlecht muss sich betrachten, als wäre er persönlich aus Ägypten ausgezogen. Wenn wir Eucharistie feiern, sehen wir also einerseits im Abendmahlsaal mit Jesus und andererseits stehen wir unter dem Kreuz. Der Ort, wo Jesus sein Leben der Welt geschenkt hat. Eucharistie feiern heisst also nicht, irgendetwas nachzuspielen, also, dass irgendwie der Priester nachspielt, wie damals Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hat, sondern dass wir selber Teil von dem Ereignis werden. Das heisst Liturgie letztlich. Und in dem Augenblick wird der gleiche Jesus, wo am Kreuz sein Leben hingegeben hat, in diesen Gaben von Brot und Wein gegenwärtig. Mein Herr und mein Gott, du bist es wirklich. Was also am Kreuz als ein Ereignis passiert ist, nämlich die Lebenshingabe Jesu, das hat er im letzten Abendmahl bereits vorweg genommen. Und das wirkt heute im Sakrament neu. Das Ereignis ist die Lebenshingabe Jesu am Kreuz und das Sakrament lässt das Ereignis für uns heute neu wirksam werden. Das heisst, dass wir durch das Leben einerseits wie beim Paschalamm wie vom einen Schutz vor dem Bösen bekommen und durch das eigentlich den Weg ins Gute, ins verheißene Land, ins Leben in Fülle uns verheißen ist. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Der Kurs hat den verheißungsvollen Untertitel «Brennpunkt der Liebe». Die Eucharistie verstehen und leben. Ein Brennpunkt der Liebe. Gottes Liebe können wir natürlich nicht nur in der Eucharistie empfangen. Aber es ist wie wenn in der Eucharistie sich die Liebe Gottes bündelt, uns erschließt. Wie ein Glas oder eine Lupe, wo das Sonnenlicht nicht vermehren kann, aber irgendwo durch kann bündeln und dann kann es auch verbrennen. So hat Gott die Eucharistie auserwählt als der besondere Ort, wo er uns seine Liebe schenken will. Und dass wir mehr daraus leben können, die Eucharistie leben, hilft es, wenn wir die Eucharistie auch besser verstehen. Also ein besseres Verständnis für die Eucharistie zu entwickeln. Darin ist nicht so sehr der Sinn, dass wir am Schluss wissen, was das alles bedeutet, weil das bringt uns schon Wissen, sondern dass wir eigentlich durch das Verständnis aktiver und inniger und fruchtbringender aus der Eucharistie leben können. Ich habe das letzte Mal euch erzählt vom Zweiten Vatikanischen Konzil, wo die bewusste Teilnahme, die Participatio Actuosa von uns Gläubigen fördern. Und dass wir wirklich tätig teilnehmen können, müssen wir irgendwie auch verstehen, was wir hier machen. Sonst ist es irgendwie ein totes Ritual, wo niemand mehr etwas sagt. Und dann aber kann die Feier, kann der Ritus uns helfen, noch mehr aus Gottes Liebe herauszuleben. Der Ritus, also der Ablauf der Eucharistie, Ritus heisst ein Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung. Also ihr habt sicher schon gemerkt, dass eigentlich jede Eucharistie mehr oder weniger gleich abläuft. Es gibt natürlich viele Variationen. Ihr singt hoffentlich nicht immer die gleichen Lieder. Ja. ihr hört hoffentlich nicht immer die gleiche Predigt jeden Sonntag. Auch in der Gebet gibt es Variationen, in der Bibeltext gibt es Variationen. Und gleich gibt es einen festen Ablauf, einen Ritus. In einem Ritus an und für sich, das ist weder etwas Positives noch etwas Negatives. Aber auch unser Leben besteht ja voll von festgelegten Ordnungen. Also, mein Morgen zum Beispiel sieht jeden Morgen genau gleich aus. Ich kann genau sagen, wenn ich mich anziehe, wenn ich die Zähne putze, wenn ich den Kaffee rauslasse, wenn ich mich das erste Mal ans Pult setze. Das ist jeden Morgen mit Ausnahmen. Aber eigentlich jeden Morgen die gleiche Reihenfolge. Und so festgelegte Reihenfolgen, die haben ja auch grossen Vorteil, nämlich, dass wir uns nicht jedes Mal überlegen müssen, soll ich jetzt zuerst Zahnbürsten draufstreichen auf das Zahnbürstchen oder soll ich es heute lieber nach dem Zähneputzen machen? Und was kommt jetzt schon wieder zu? Ah, nein, warte, ich muss jetzt zuerst den Kaffee trinken, sonst bringt... Sondern... Irgendwie, das vereinfacht sie auch, dass wir nicht jedes Mal das Rad neu erfinden müssen. Und Eucharistie 4 hat ganz viel von dem, dass wir nicht Gottesdienst machen müssen, sondern der ist vorgegeben nach einem bestimmten Ritus und wir können uns einfach dort hineingeben. Und durch das, was uns dir geschenkt wird, viel inniger erleben. Ich kann meinen Kaffee viel mehr geniessen, als wenn ich jeden Morgen überlegen müsste, zu welchem Zeitpunkt nehme ich ihn jetzt echt am besten? Überhaupt besteht unser Leben aus lauter Traditionen. Praktisch jede Familie hat so Familientraditionen. Bei uns läuft es jedes Jahr so. Schon seit Jahren gehen wir jeden ersten Sonntag im Monat, was weiß ich, wo hin. Oder jedes Jahr feiern wir den Geburtstag so. Oder es ist bei uns Tradition, unseren Hochzeitstag so und so zu feiern. Ritus, eigentlich vom Ursprung her, heisst Verwandlungsweg. Finde ich schön. Also eigentlich nicht nur einfach ein Aneinanderreihen von verschiedenen Teilen, sondern eigentlich
im Ritus, der Ritus will uns reinnehmen auf einen Verwandlungsweg. Dass wir selber verwandelt werden. Und je besser wir die Riten verstehen, desto mehr können wir daraus leben, desto mehr kann die Vier wirklich zu einem Verwandlungsweg werden, der Auswirkungen in unseren Alltag hat. Nicht einfach nur die Stunde in der Kirche am Sonntagmorgen, sondern von dort aus strahlt es in unseren Alltag hinein. Und darum, wenn wir jetzt in der heute und in den künftigen Einheiten jeweils einen Teil von dem Ritus ein bisschen neuer anschauen. Um nachher noch intensiver daraus zu leben. Neuer anschauen und wir wollen den Ritus eigentlich wie auch ein Stück weit durchleben, erleben. Und wer sich dann noch für neuere Erklärungen jeweils interessiert, der wird dann im Teilnehmerheft fündig, wo die einzelnen Riten noch neuer erklärt werden, als wir es hier werden machen. Und wir fangen ganz vorne an. Also wir erleben zusammen quasi ein Eucharistiefeier. Willkommen zum Mahl der Liebe, heisst der heutige Abend. Eröffnung und Kyrie. Tun wir uns den Gesamtritus kurz vergegenwärtigen. Jede Eucharistiefeier hat vier Teile. Es fängt an mit einem Eröffnungsteil, einem Eröffnungsriten. Jesus nimmt uns an, heisst uns willkommen und versöhnt uns untereinander und mit sich. Das ist der Eröffnungsteil. Der tut eigentlich vorbereiten auf alles Folgende. Auf die beiden Hauptteile. Das erste Hauptteil ist der Wortgottesdienst. Dort redet Jesus zu uns. Alles, was wir dort an Text und an Wort hören, will Jesus brauchen, um zu uns persönlich zu reden. Das ist bereits eine Form von Nahrung, wo er uns sättigen mit seinem Leben. Der zweite Hauptteil, der dritte insgesamt, heisst wiederum Eucharistie. Eucharistie im engeren Sinn, wo Jesus uns nährt durch sein Leib und sein Blut, uns sein Leben eingibt. Im Höhepunkt der Kommunion, wo wir ihn empfinden und er uns wandeln will. Schliesslich der vierte Teil, die Schlussrite, der Abschluss, die Sendung. Jesus segnet uns und sendet uns. Das wieder ein Zeichen, dass es nicht einfach fertig ist, also nicht irgendwie Abschlussriten. Es ist einfach nicht ein Abschluss, sondern es ist ein Sendungsritus. Raus mit euch in die Welt. Was ihr hier empfangen habt, bringt das raus. Die Geschichte der Jünger von Emmaus, die unterwegs waren am Ostersonntag von Jerusalem nach Emmaus und dort Jesus begegnet, die Erfahrung, die die beiden gemacht haben, zeigt eigentlich wie der innere Weg der Eucharistiefeier. Das heisst, wir können in dieser Geschichte sehen, was sich innerlich in der Eucharistiefeier ereignet. Und darum wird uns die Emmaus-Geschichte auch durch die heutige und durch die nächsten Einheiten begleiten. In einem Hochgebet, im Hochgebet für besondere Anliegen, wird auf die Geschichte Bezug genommen. Dort betet der Priester: Ja, du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern von Emmaus deutet er uns die Schrift und bricht das Brot zu uns. Bricht das Brot für uns. Ich habe da rausgehoben, gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie er mit den Jüngern von Emmaus unterwegs war, so ist er auch mit uns unterwegs und ladet uns ein zu dem Mahl der Liebe. Das Abschiedsmahl. Das Sakrament, wo er uns seine Liebe schenken will. Lassen wir uns die erste Erfahrung an von diesen beiden Jüngern, die nach Emmaus unterwegs waren. Es heißt in Lukas 24, und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Die beiden Jünger haben eine ziemlich deftige Situation gerade müssen durchleben. Die Person, die sich als Messias ausgegeben hat, wo sie ihre ganze Hoffnung drin gesetzt haben, das ist jetzt der, der uns befreit, wo uns das die Freiheit verheißt, wo uns sicher auch wird von unseren Unterdrücker, der römischen Besatzungsmacht, befreien. Die ganze Hoffnung haben sie in den Jesus hineingesteckt. Er soll von Gott gesendet sein als der Messias. Und dann so etwas. Bei den Verbrechern am Kreuz stirbt er. Ein Ort, wo nur Schwerverbrecher den Tod gefunden haben. Nichts gewehrt hat er sich. Erbärmlich. Verreckt ist er. Entschuldigung für das Wort. Aber so müsste er sich gefühlt haben. Am Kreuz dort stirbt man nicht einfach, sondern das ist ein abscheulicher Tod, wo man dort stirbt. Und dann ist es vorbei mit all dieser Hoffnung. Zweifel haben sich breit gemacht zwischen denen. Sind wir irgendwie auf eine Täuschung hineingefallen? Er hat uns doch all das verheißen gehabt. Und jetzt so etwas, tot und weg. Und die Trümmer haben gesiegt. Sogar sein eigenes Volk hat sich gegen ihn aufgelehnt. Und wenn wir ehrlich sind, wir selber sind ja auch davon gesprungen. Kein einziger, außer der Johannes, ist nämlich treu zu Jesus gewesen. Alle sind aus Angst davon gegangen. Also ich kann mir vorstellen, dass bei diesen Jüngern nebst Angst, nebst Zweifel, vielleicht auch ein Stück Scham gewesen ist. Selbstzweifel. Jetzt haben wir Er, der alles uns gegeben hat, jetzt haben wir ihn alleine gelassen in dieser schwierigen Situation. Auch bei uns gibt es so schmerzhafte Momente, Enttäuschungen, Zweifel, Angst, wo wir vielleicht manchmal sogar das Gefühl haben, wo ist Gott in all dem? Ich habe das Gefühl, ich muss das alles alleine tragen. Gehört mich denn Gott nicht? Und manchmal sind wir vielleicht sogar von uns selber enttäuscht, so wie die beiden Jünger. Oder auch von Gott, so wie die beiden. Und plötzlich kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie haben ihn nicht erkannt. Es ist erstaunlich, sie sind irgendwo durch, obwohl es der gleiche Jesus ist, zwar in einem verklärten Leib, aber es ist der gleiche Jesus, der mit ihnen geht und sie erkennen ihn nicht, weil sie irgendwo durch so ihre eigenen Sorgen und Selbstzweifel behaftet sind, dass sie gar nicht merken, wer mit ihnen geht. Aber er geht trotzdem mit ihnen und er fühlt es mit ihnen. Er fragt sogar, was ist denn das, was ihr da miteinander erzählt? Er nimmt sie wahr, er nimmt sie ernst in ihren Zweifeln. Versuch nicht einfach klein zu reden. Hey Leute, so schlimm ist doch das alles gar nicht. Sondern er nimmt sie ernst, so wie sie sind. Und genau so, wie wir sind, dürfen wir in das Mahl der Liebe eintreten, in die Eucharistiefeier. Jesus ist da und erwartet uns schon. Er schaut mich an. Aber eigentlich fängt die Eucharistiefeier schon früher an. Daheim. Eigentlich fängt sie schon daheim an, so wie wir uns vorbereiten. Wenn wir an ein grosses Fest gehen, dann fängt die Vorbereitung schon daheim an. Wir überlegen uns, was wir anlegen sollen. Eine gewisse Person überlegt sich das schon Tage vorher. Was soll ich nur anlegen denn? Vielleicht bringe ich etwas mit an das Fest. Irgendwie, wir tun uns vorbereiten. Manchmal gehen wir in die Eucharistiefeier, wie wir noch schnell in die Migros gehen, etwas einkaufen. Wir sind völlig an einem anderen Ort. Wir haben hier noch gerade den letzten Konflikt, den wir daheim auskäsen müssen. Auch auf dem Weg hin, oder? Gibt es noch irgendwelche Reibereien und Sachen? Oder wenn wir heimkommen, müssen wir dann das machen? Und wir sind einige Sachen eigentlich. Nur nicht bei dem Fest, wo wir eigentlich unterwegs sind. Und ich versuche mir immer wieder von Neuem zu sagen, dass ich mich noch intensiver auf das Fest vorbereiten. Dass es daheim schon anfängt, wie ich die Zeit vorher verbringe, wie ich mich innerlich versuche vorzubereiten. Auch schon vom Weg, wo ich hingehe. Und ich versuche nicht auf die letzte Minute reinzukommen, sondern ein paar Minuten früher schon dort zu sein, um anzukommen. Um vielleicht schon den Blick wahrzunehmen, weil Jesus ist dort. Auch wenn wir im Gedanken an völlig anderen Ort sind, vielleicht direkt aus dem Alltag kommen, ist er schon dort und erwartet uns, will uns so abholen, wie wir gerade sind. Er ist da. Und er ist auch jetzt da. Und zu ihm wollen wir jetzt singen. Das Nummer 1 im Liederbuch. Heute tust du uns den Kirchenchor von Erstfeld ein bisschen unterstützen beim Singen.
Meine Gedanken sich sammeln zu mir.
Lachen muss ich. So tun, als hätte ich Freude. Jesus ist da, er ist der Gastgeber und wir sind seine Gäste. Er ist der Gastgeber. Das heisst, im Gottesdienst will Gott uns dienen. Nicht mehr ihm. Manchmal haben wir das Gefühl, wir tun jetzt Gott einen Gefallen, wenn wir in die Messe gehen am Sonntag. Dann machen wir ihm halt einen Gefallen, gell? Ich bin dann auch wieder mal froh, wenn er sich um mich kümmert. Tun wir ihm etwas Gutes. Aber eigentlich ist es genau andersrum. Gott tut uns etwas Gutes. Gottesdienst heisst, dass er uns dient. Er ist der Gastgeber. Er empfiehlt uns. Wir sind seine Gäste. Und dieser Gastgeber ist im Priester gegenwärtig. Der Priester repräsentiert den Gastgeber. Das heisst, er handelt in persona Christi, in der Person Christi. Für das ist er geweiht worden. Die Weihe tut der Priester bevollmächtigen im Namen Jesu, des Hauptes, im Namen Jesu zu handeln. Ein Bischof hat einmal auf die Frage, wieso dass die Priester so schöne Messgewänder immer tragen, dürfen tragen, geantwortet, damit ihre Sündhaftigkeit zugedeckt wird, während sie in der Person Christi am Altar stehen. Der Priester repräsentiert Christus und das feierliche Messgewand, das schöne Messgewand, deutet auf die Schönheit Gottes hin. Oder der Charles de Foucault hat gesagt, der Priester ist eine Monstranz. Seine Aufgabe ist es, Jesus zu zeigen. Er selbst muss sich zurücknehmen und zulassen, dass man nur Jesus sieht. Es geht also in der Eucharistiefeier nicht um einen Priester, sondern um Jesus, der in dem Priester handelt. Er ist die Hauptperson der Eucharistiefeier. Und natürlich lassen wir uns als Menschen sind wir auch auf äußere Zeichen angewiesen. Und es fällt uns einfach, bei einem Priester Eucharistie zu feiern, wo wir uns irgendwie wohlfühlen, wo uns anspricht. Aber ich glaube, es kann auch ein Weg sein für uns, das ein bisschen hinten anzustellen. Weil selbst wenn mir der Priester überhaupt nicht sympathisch ist, selbst wenn er irgendwie Sachen sagt, wo ich das Gefühl habe, ey, das sagt mir überhaupt nichts oder da bin ich überhaupt nicht einverstanden, durch den Priester wird Jesus mir jetzt begegnen. Und das ist das Wunderbare an einem Sakrament, dass es unabhängig davon, wie charismatisch oder wie heilig der Priester ist, dass es unabhängig davon wirkt. Dass Jesus auch durch die Zerbrechlichkeit von einem Priester durch wirkt und uns wird berühren. Und natürlich hilft da auch wieder der Ritus, weil der Ritus, der Liturge, weniger das Gefühl gibt, dass sie etwas inszenieren müssen. Weil vieles schon vorgegeben ist. Als Liturge kann man sich hinter den Ritus nehmen, damit Gott selber durch den Ritus wirken kann. Jesus ist aber nicht nur im Priester gegenwärtig, sondern auch in der versammelten Gemeinde, im Volk Gottes. Der gleiche Christus ist im Priester wie auch im Volk Gottes gegenwärtig. Wenn wir also die anderen Gottesdienstbesucher, wie wir so sagen, sehen,
Das sind nicht einfach irgendwelche Besucher, sondern es sind unsere Schwestern und Brüder. Und in ihnen können wir Jesus begegnen. Im gleichen Jesus, wie uns durch einen Priester begegnen will. Also ein Eucharistiefeier ist also kein Privatfeier, sondern die Feier vom versammelten Volk Gottes. Und dann fängt es an mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir machen dabei das Kreuzzeichen. Das Kreuz, das uns erinnert, dass unser ganzes Heil aus dem Kreuz kommt. Aus dieser Lebenshingabe Jesu. Und alles Weitere, was wir nachher feiern, findet ihre Quelle im Kreuz und in der Auferstehung von Jesus. Wenn wir uns bekreuzigen am Anfang, erinnern wir uns hier gleichzeitig auch an unsere Taufe. Wir sind getauft auf den Namen vom dreifaltigen Gott. Und nur als Taufte, als Kind Gottes, sind wir eingeladen an den Tisch des Herrn. Taufe ist ja das Sakrament, wo wie so ein Tor ist ins ganze christliche Leben. Auf der Grundlage der Taufe, wo Gott uns zugesagt hat, uns vom Bösen ins Gute zu führen, auf dieser Grundlage können wir jetzt Eucharistie feiern. Und dann folgt der liturgische Gruß vom Priester. Auf Latinisch heisst es Dominus vobiscum, Dominus, der Herr, mit euch. Der Herr sei mit euch. Das ist eigentlich eine Zusage, dass Gott jetzt mit euch ist. Eine Zusage und eine Erinnerung. Denkt daran, Gott ist jetzt mit euch. Und wie oft im Ritus gibt es hier Variationen, was der Priester sagen kann. Das ist möglicherweise die geläufigste, die einfachste. Eine weitere Variation ist Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Auch das eine Zusage, eine Erinnerung. Und dann sagt das Volk, gewisse erinnern sich vielleicht an mein Beispiel, das ich im Gottesdienst gebracht habe, gell? Und mit deinem Geiste. Da tun wir eigentlich den Priester erinnern, denkt daran, dass Jesus jetzt durch dich will handeln. Eigentlich eine gegenseitige Zusage in diesen beiden Anreden. Der Herr wirkt jetzt durch die Priesterwehe, durch den Priester. Eine weitere Möglichkeit, wie man das der Herr sei mit euch, was dort der Priester kann sagen, eine weitere Möglichkeit geht auf den Apostel Paulus zurück, mir im 2. Korintherbrief. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. So fängt es an. Gnade, auf Griechisch Charis, heisst ein unverdientes göttliches Geschenk. Ein überfließendes Wohlwollen, wo wir uns durch nichts verdienen können. Eigentlich die Fülle der Liebe Gottes. Die ist uns durch Jesus geschenkt und wird uns hier zugesprochen. Dann geht es weiter, die Liebe Gottes des Vaters. Die Liebe vom himmlischen Vater ist der Ursprung von allem göttlichen Handeln. Gott ist die Liebe. heißt im 1. Johannesbrief. Gott kann gar nicht anders als lieben. So wie die Sonne nicht anders kann als scheinen, außer sie würde aufhören zu existieren, so kann Gott nicht anders als lieben. Oder er wäre nicht mehr. Die unendliche Liebe Gottes, des Vaters, wird uns zugesprochen. Auch wenn wir es überhaupt nicht verdient haben. Es ist dann an keine Bedingung geknüpft. Nicht, wenn in den letzten Wochen ein Liebe gewesen bist. Oder wenn das und das erfüllt hast. Oder wenn du schön immer gebetet hast. Sondern bedingungslos. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn, wo sich in unser Herz ergießt und wo Gemeinschaft schafft. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Wir sind eigentlich aufgenommen in die heilige Dreifaltigkeit, wo in sich Gemeinschaft ist. In diesen Liebesaustausch sind wir aufgenommen. Eine bedingungslose Annahme, die uns dort zugesprochen wird. Wunderbar, wenn wir so ein Feier anfangen können. Nicht zuerst so, oh, was hast du für ein Kleid an? Oder wir miteinander so ein bisschen begutachten. Und ist es echt gut, was ich als Gastgeschenk mitgebracht habe? Länge Zeit? Oder ist es sogar zu viel? Hätte ich vielleicht gar nicht mitbringen müssen? Oder hoffentlich entwickelt sich ein Gespräch, gell? Schon mal ein bisschen überlegen, was wir dir sagen können. Und da kommen wir rein und werden einfach angenommen, so wie wir sind, bedingungslos. Und die Annahme, das Wohlwollen Gottes, das Angenommensein, das heilt. Und das heilt auch, wenn wir manchmal zum Beispiel solche Geschöpfe daheim haben, die ja nicht immer gerade so unsere Nähe verdient haben. Vielleicht manchmal trotzig sind. Aber es gibt Familien, die ihr Kind jeden Abend segnet. Und wenn das Kind bedingungslos den Segen spüren kann, weiss es durch das, ich bin angenommen, auch wenn ich es vielleicht gar nicht verdient habe. Erst recht dann, wenn ich es nicht verdient habe. Dann habe ich den Segen besonders nötig. Und diese Annahme, die kann heilen. Dann können wir auch unsere Schwächen zulassen und unsere Schwächen anlegen. Weil wir wissen, wir müssen das nicht irgendwie verdienen oder wir müssen uns irgendwie beweisen. Können wir eh nicht vor Gott. Wir können uns auch nicht verstecken vor ihm. Sondern das bedingungslose Angenommensein, das befähigt uns gerade dazu, einen reinen Tisch zu machen und hinzulegen, was uns noch von Gott und untereinander trennt. Weil trennen, absondern, meint Sünde. Sünde, dort steckt schon das Wort sondern, absondern drinnen. Sünde tut trennen. Tut uns voneinander trennen und trennt uns von Gott, von dieser Lebensquelle. Und da kommt uns der Ritus zu Hilfe. Und wir schauen auf uns und auf Jesus und bekennen unsere Schuld. Währenddem in der Welt sehr oft mit dem Finger auf andere gezeigt wird, andere sind schuld. Wir versuchen es abzuschieben. Gehen wir hier einen anderen Weg und zeigen auf uns selber. Bekennen, wo wir schwach geworden sind. Im Römer 8 heisst es, alle haben ja gesündigt. Alle haben gesündigt. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und das ist genauso heilsam, wie können die Schuld auszusprechen. Wir hören also auf, zu beschuldigen und wir bekennen Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen habe. Also wir bekennen es Gott, aber wir bekennen es auch einander. Weil eben Sünde heisst trennen und Sünde trennt auch von unseren Mitmenschen. Darum bekennen wir auch gegenseitig, dass wir nicht alles immer, dass wir nicht immer in dieser Liebe haben können leben. Dass wir manchmal schwach geworden sind. Dass wir Fehler gemacht haben. Und wir bekennen zu Gott. Und es fängt aber nicht an mit dem Bösen, das wir gemacht haben, sondern mit dem Guten, das wir unterlassen haben. Spannend. Gutes zu unterlassen ist eigentlich mindestens so schlimm, wie Böses zu tun. Das heisst nicht, dass wir in einen Aktionismus verfallen müssen. Aber denkt an die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der notleidende Mensch, der am Boden gelegen ist, und der Pharisäer und der Priester vorbeikommen und Gutes unterlässt. Die sind weitergelaufen. Und erst der Ausländer, der Samariter, der hat Gutes da. Und damit eigentlich einfach den Willen Gottes erfüllt. Und manchmal wählen wir auch im Alltag den einfacheren Weg. Wo wir eigentlich merken, ja, eigentlich hat Gott dort wollen, dass ich das oder jenes mache. Er hat mich dort hingestellt, vielleicht ein mutiges Wort, vielleicht ein Anruf, wo ich weiss, dieser Person geht es nicht gut. Vielleicht eine kleine Arbeit, die ich nicht gern mache und sie doch aus Liebe tue. Gutes unterlassen. Dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Jede Sünde fängt eigentlich mit Gedanken an. Da fängt es eigentlich an. Und wir müssen wie versuchen, eigentlich das Übel schon da innen zu beseitigen. Darum dürfen wir schon bekennen, was in unseren Gedanken an Dunklem rum ist. In unseren Worten. Wie viel können wir mit unseren Worten aufrichten, aber auch Unheil bringen? Und in unseren Werken, in unseren Taten. Durch meine grosse Schuld. Und wir können währenddem dreimal an unsere Brust schlagen. Ein äußeres Zeichen von einem inneren Bekenntnis. Wir müssen nicht schlagen, dass es uns weh tut. Manchmal lernt sich gewisse so drauf, dass man denkt, oh, hast du den Weg gemacht? Aber es ist so, ein Bekennen, schon eine biblische Geste von einem Schuldbekenntnis. Und darum bitte ich voll Vertrauen, die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Also wir beten eigentlich den ganzen Himmel und die versammelte Gemeinde, dass sie uns helfen, das Böse wegzuräumen und dass wir uns fürs Gute können entscheiden. Die älteste überlieferte Kirchenordnung, die sogenannte Didache, ist etwa ums Jahr 100 entstanden. Und in dieser Kirchenordnung heisst es, wenn ihr am Herrentag, also das heisst am Sonntag, wenn ihr am Herrentag zusammenkommt, brecht das Brot und sagt Dank, nachdem ihr zuvor eure Verfehlungen bekannt habt, damit euer Opfer rein sei. Also das Sündenbekenntnis hat von Anfang an zur Eucharistie dazugehört. Zuerst einander die Verfehlungen bekennen. Und wenn wir bereuen und umkehren, dann vergibt Gott und kann das wegräumen. Der Priester spricht uns zu, der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Und indem wir Amen sagen und uns vielleicht noch bekreuzigen dabei, nehmen wir die Vergebung an. Anschliessend erheben wir unseren Blick zu Jesus im Kyrios. Der Kyrios, das ist der Herr. Das ist ein Ehrentitel für Gott. Früher sind, ist der, wenn der Kaiser vorbeikommen ist in seiner ganzen Pracht, haben die Leute ihn mit einem Kyrie, mit einem Herr erbarme dich, gehuldigt. Und ihn eigentlich bitten, dass er sein Erbarmen zeigt. Das ist also ein Ruf, der auf Christus übertragen worden ist. Ihn als den Herr, als den König unserer Mitte zu begrüßen. Er, der die wahre Sonne ist, die alles heilt und erlöst. In Kyrie stehen wir vor dem auferstandenen Herr und preisen sein Erbarmen. Es gibt die Möglichkeit, wie es an vielen Orten in der Deutschschweiz gehandhabt wird, dass man das Kyrie mit dem Schuldbekenntnis verbindet. Also dass man eigentlich in den Kyrie ruft, Gott um sein Erbarmen anruft und um Vergebung bittet. Und doch, eigentlich so vom logischen, liturgischen Aufbau her, sind es eigentlich zwei Teile. Das Schuldbekenntnis mit dem anschliessenden Kyrieruf. Gefolgt an den Sündigen und an den Festtagen, mit Ausnahme von der Fastenzeit, wo gleich wird anfangen, und auch mit Ausnahme von der Adventszeit, gefolgt vom Gloria. Das Gloria ist die Ehre Gottes, die besungen wird. Dort nimmt eigentlich die Dynamik vom Kyrie auf. So die Ehrerbietung Gottes. Gloria in excelsis Deo. Der Gesang der Engel auf dem Feld bei der Geburt Jesu. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Sehr oft wird das Gloria in einem Lied gesungen, in einem sehr verkürzten Lied, weil das Gloria ist eigentlich ein wunderschönes Gebet, das wir heute Abend auch noch werden zusammen beten, das sich übrigens lohnt, mal ein bisschen neuer anzuschauen und vielleicht sogar auswendig zu lernen. Im Gloria freuen wir uns über unseren Erlöser, gefolgt vom sogenannten Tagesgebet. Lasset uns beten. Und eigentlich, gewisse Priester machen dann einen Moment von der Stille. Und dann meinen alle, das ist irgendeine Panne, oder findet ihr das Gebet nicht? Aber die Stille dient eigentlich dazu, dass wir unser Gebet jetzt vor Gott formulieren. Und der Priester tut eigentlich das Gebet von allen Leuten zusammentragen. Collectio heisst das Tagesgebet eigentlich. Er tut es zusammenfassen. Alle unsere Anliegen tut er stellvertretend in dem einen Gebet zusammenfassen. Und mit dem Tagesgebet ist der erste Teil, der Eröffnungsritus, beendet. Und auch mein Impuls. Weil jetzt sind wir wiederum eingeladen, etwa eine Viertelstunde lang darüber in Austausch zu kommen, vielleicht am besten gerade so, wie ihr sitzt. Nochmal schnell, der Sinn von diesem Austausch ist, dass der Impuls, den ich hier anstossen durfte, dass der nachher irgendwie weitergeht. Dass ihr euch gegenseitig könnt Anteil geben an dem Weg, den ihr möchtet. Es geht weniger um Diskussion. Wenn irgendwelche theologischen Fragen aufkommen oder Verständnisfragen, dürft ihr sie aufschreiben und davor in die Fragebox fallen. Und ich lade euch ein, zum Beispiel über folgende Fragen ins Gespräch zu kommen. Wie bin ich in Glaubenskurs gestartet? Also ein Rückblick. Was hat mich vom letzten Treffen her bewegt? Wie ist mir mit dem Teilnehmerheft, mit den Dankeskörnern gegangen? Dann auf das heutige Thema bezogen, was hat mich heute näher zu der Eucharistie gebracht? Was hat mir gut da? Und gibt es Unklarheiten, Verständnisfragen? Alles klar? Willkommen zurück. Wir wollen jetzt ein Element vom Eröffnungsritus zusammen erleben. Und dazu teile ich euch ein Lastenblatt aus.
Nicht ein Laster. Obwohl, das auch ein Platz hat. Sondern ein Lastenblatt.
Ja. Wir dürfen auch jetzt, heute Abend, so zu Jesus kommen, wie wir sind. Und wir dürfen ihm übergeben, was uns belastet. Und für das ist der Stein hier. Und in diesen Stein hinein könnt ihr schreiben, was mich belastet, wo ich Schuld empfinde, wo ich zu einer Trennung beigetragen habe, Sünde zwischen Gott und mir, zwischen Menschen, wo ich anderen, Gott, mir selber schuldig geworden, gegenüber schuldig geworden bin. Wenn ich in Beziehungen irgendwelche Störungen wahrnehme, wo ich verurteilt habe, wenn ich sonst Unheils, Schweres in mir wahrnehme. Batterie. Und ihr dürft das dort reinschreiben und die Blätter werden nachher ungelesen, also ihr könnt es falten und ich werde die ungelesen vernichten. Also das wird niemand anschauen, aber wir können das nachher abgeben. Also es wird nachher ein Korb rumgehen, wo wir die Lasten können abgeben können. Und wir werden Gott um sein Erbarmen anrufen. Ich bin jetzt eingeladen, ein paar Minuten euch in der Stille Zeit zu nehmen und das Lastenblatt zu füllen. Einfach das, was jetzt gerade da ist. Denke, wir müssen nicht in so einer messlichen Grübeln, einfach das, wenn wir in uns reinhören, was rum ist.
Ich
möchte
mir gerne das
abschreiben,
diese Fragen, damit
ist gut, kein Problem natürlich. Perfekt. Gut. Wir stehen jetzt vor Gott, wenn wir innerlich zu ihm aufschauen, zu Jesus Christus im Allerbarmer. Und wir wollen vor ihn hintreten mit all dem, was uns belastet und wo er von uns wegnehmen will. Und wir sprechen und singen Kyrie-Rufe. Ich werde die einzelnen Rufe sprechen. Und sobald ich mit dem Kyrie-Gesang einsteige, darf ich dir mich da drinnen dann unterstützen. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt, zu heilen, was verwundet ist. In deinen Wunden, Jesus, sind wir geheilt. So rufe ich mir zu dir. Kyrie eleison, Kyrie eleison, du bist gekommen, die Sünder zu berufen. Nicht perfekte Menschen interessieren dich, sondern die Menschen, die ihr Zerbrochenes dir hinlegen. So wenn wir zu dir rufen. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten. Immer bist du für uns da, um uns den Weg in die himmlische Herrlichkeit zu erschliessen. Du willst uns wandeln. So rufen wir zu dir.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Und zum Zeichen, dass wir all das dir, Jesus, übergeben wollen, geben wir jetzt den Korb um und wollen die Lasten dir übergeben.
Kyrie.
Aus dieser Gewissheit heraus, dass Gott all das angenommen hat, dürfen wir einsteigen ins Gloria-Lied. Und wir wollen zuerst den Originaltext beten zusammen und anschliessend die Hesse Gloria singen, wie ihr sie euch in den Händen schon vorfindet.
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit, Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zu Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
Alleluia, alleluia, gloria.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia.
Und dann dürfen wir jetzt noch den Segen Gottes empfangen.
Mit deinem Geist.
So segne und begleite euch und gebe euch Mut und Kraft auf eurem Weg. Gott der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Sie meinen, alle sind fertig, ist es aber nicht. Nehmt doch noch mal kurz Platz. Ihr habt das letzte Mal die Teilnehmerhefter bekommen. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Die Teilnehmerhefter helfen uns. Was wir heute Abend gehört und erlebt haben, in unserem Alltag zu vertiefen. Weil mein Ziel ist nicht einfach, dass wir nach dem Abend hier rausgehen und irgendwie das Gefühl haben, oh, das war jetzt ein toller Abend gewesen, sondern wir wollen ja, dass irgendetwas in unserem Alltag weitergeht. Und dazu wird uns das Teilnehmerheft helfen. Was helfen kann, ist eine regelmäßige Tageszeit, wo wir die Texte, manchmal sind sie kürzer, manchmal länger, jetzt letzte Woche hatte es zwei längere Texte gehabt, meistens sind sie eher kürzer, die uns helfen, die Texte zu lesen und zu verinnerlichen. Ein ruhiger Ort, in einer Atmosphäre, in der ich mich wohlfühle. Ich kann mich bewusst versuchen, die Gegenwart Gottes anzunehmen. Wie wir es heute gehört haben, ist Gott schon da und erwartet uns. Ich kann ihm danken, mit Hilfe der Dankeskörner, wo ihr euch bedienen könnt. Für jeden Dank, den ich für heute sprechen will, darf ich ein Dankeskorn in eine Schale tun. Ich kann versuchen, auf Gott zu hören, auf mich hineinzuhören, was klingt an, was sind Worte, Gedanken, die nachgehen, wo vielleicht Gott mich besonders berühren will. Und die Gedanken kann ich auch in Form von einem Gebet aufschreiben. Bei jedem Tag hat es Linien, wo ich die Gedanken verschriftlichen kann. Und wer nebst diesen Text das Thema gerne noch mehr vertiefen will, Themen von heute, von diesen einzelnen Übungen, zum Teil auch Bilder, die da vorne drauf sind, da kann er so ein Kursbuch kaufen. Könnt ihr euch einfach bedienen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Dann geht es weiter mit dem Wortgottesdienst.